Ihr hört das Tagesinfo vom 16. Mai 1991.
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Info von Radio Dreieckland. Bevor wir eine kurze Programmübersicht bringen, möchte ich noch die Hörer und Hörerinnen auffordern, sich zu beteiligen. Die Telefonnummer hier vom Studio ist 31028. Ich wiederhole es nochmal, 31028. Für Leute, die sich in anderer Weise beteiligen wollen, hier noch die Adresse Adlerstraße 12, also Radio Dreieckland Adlerstraße 12. Und jetzt Programmübersicht. Wir fangen an mit einem Bericht zum Aktionstag, beziehungsweise zum internationalen Aktionstag der Kriegsdienstverweigerer, der gestern war, und bringen dann einen kurzen Bericht zum Aktionstag der Pädagogischen Hochschule von Baden-Württemberg.
Wir haben dann eine ganze Reihe weiterer Kurzmeldungen, Erklärungen zu Anschlägen, die hier in Freiburg gelaufen sind, beziehungsweise Sabotageaktionen. Danach folgt ein kurzer Bericht von einem Prozess, der heute in Stuttgart-Stammheim stattgefunden hat. Da ging es wer wird angeklagt?
Susanne Albrecht,
genau. Okay, ja, was weiter?
Ja, dann wird noch ein längerer Veranstaltungshinweis gemacht worden zu einer Veranstaltung der ADW. Da geht es um Mittelamerika.
Dann weisen wir noch auf die Änderung des Landesmediengesetzes hin. Da wird noch eine Expertin ins Studio kommen, ein kurzes Gespräch erfolgen. Damit sind auch die Kurzmeldungen schon beendet. Dann gibt es noch gab es heute eine Pressekonferenz der Stadt über leer werdende Franzosenflächen. Da hat Böhme sich geäußert darüber, welche Flächen frei werden und auch was damit geplant ist. Und außerdem sind da natürlich wieder einige rassistische Äußerungen gefallen. Das werden wir auch dokumentieren.
Schwerpunkt der Sendung wird dann ein Bericht zur gestrigen Hörerinnenversammlung sein. Da ging es vor allem um Antisemitismusvorwürfe gegen Radio Dreieckland. Ging es um die Diskussion darüber. Also mehr davon später. Gestrigen internationalen Aktionstag der Kriegsdienstverweigerer berichtet ein Vertreter der Selbstorganisation der Zivildienstleistenden aus Frankfurt.
Und gestern am 15. Mai fand zum 10. Mal der internationale Tag der Kriegsdienstverweigerung statt. So eine große Beteiligung, zumindest für die Bundesrepublik, wo wir ein bisschen Überblick haben, hatten wir bis jetzt noch nie. Es sind also Aktionen von Spanien bis Finnland haben stattgefunden, wo Kriegsdienstverweigerer, Zivildienstleistende, Frauengruppen, Gewerkschaftsorganisationen auf Ortsebene und Parteien sich gegen allgemeine Dienstpflichten ausgesprochen haben. Allgemeine Dienstpflichten in dreierlei Hinsichten. Einmal gegen militärische Dienstpflichten, also Wehrpflicht und Militär überhaupt. Zum Zweiten gegen zivil-militärische Dienstpflichten, wie der Zivildienst in der Bundesrepublik organisiert ist, das heißt militärische Verplanung von Kriegsdienstverweigerern in Gesamtstrategie. Und zum anderen auch eine Diskussion, die im Moment in der Bundesrepublik läuft, und nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in anderen europäischen Ländern, eine allgemeine Dienstpflicht einzuführen, das heißt Frauen und Männern einen Zwangsdienst aufzuerlegen im sozialen oder im militärischen Bereich. Und für uns sind Zwangsdienste generell mit Demokratie nicht vereinbar und wir lehnen das grundsätzlich ab. Ja, also gestern in der Bundesrepublik gab es zum einen bundesweite Aktionen, über 1000 Zivildienstleistende, Kriegsdienstverweigerer und die vorhin schon erwähnten Organisationen haben sich mit Kundgebungen, Demonstrationen und Aktionen und auch Streiks daran beteiligt, gegen Zwangsdienste aller Art und für die Solidarität mit internationalen Kriegsdienstverweigerern, also solchen Leuten, denen es noch schlechter geht, als uns es geht, zum Beispiel in Griechenland, wenn die Leute eingeknastet zwischen 6 Monaten und 4 Jahren, müssen ihren Pass abgeben, dürfen das Land nicht verlassen, In Ilmenau, eine Stadt südlich von Erfurt, haben Zivildienstleistende fast komplett gestreikt. Also 50 Zivildienstleistende waren dort im Streik und die ÖTV Südthüringen, also ein Beispiel auch für die Bundesrepublik wäre das ganz gut, hat diese Streikforderungen der Zivildienstleistenden unterstützt. Die Zivildienstleistenden im Osten sind massiv benachteiligt gegenüber den West-Zivildienstleistenden. Und das können wir auch nicht so hinnehmen. Und meine Funktion und die Organisation, die Selbstorganisation der Zivildienstleistenden, ist es hier, für eine Abhilfe zu sorgen und dass die Gleichheit hergestellt wird zwischen Westen und Osten. Und zum Zweiten eben, dass die elementaren Grundrechte jeder Bürger, der Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland hat, auch im Zivildienst gelten. Man kann nicht sagen, man macht hier einen rechtsfreien Raum und sagt, im Zivildienst machen wir Zwangsdienste und im alle anderen Bereiche sind unter dem Grundgesetz. Wir gehen also davon aus, dass endlich auch im Zivildienst die gleichen Grundrechte gelten sollen wie im anderen, in der ganzen Bundesrepublik auch.
Kundgebungen und Diskussionsveranstaltungen protestierten heute Studierende der baden-württembergischen pädagogischen Hochschulen gegen die von der Landesregierung geplante Einführung eines Numerus Clausus. Die Landesregierung versucht damit, die schlechten Studienbedingungen an den PHs, die durch überfüllte Seminare entstanden sind, durch eine Reduzierung der Zahl der Studierenden zu beheben. Ein Vorgehen, das nach Ansicht einer Vertreterin des ASTA der Freiburger PH vor allem negative Auswirkungen für die späteren Lehrer und Lehrerinnen haben wird.
Ja, es sieht einfach so aus, dass die Prognosen, die jetzt gerade auf dem Markt sind von der GEW, unterstützt jedoch auch vom VBE und auch vom Kultusministerium zum Teil, dass die sagen, dass man ab 1995 4.000 Lehrereinstellungen braucht pro Jahr. Und dass aber zusätzlich bis zum Jahr 2000 aufgrund von den Pensionierungen von den Lehrern und vom Schülerzuwachs noch zusätzlich 17.000 Lehrer gebraucht werden. Und das kann also das Land Baden-Württemberg nicht decken durch die PH. Und das Ministerium für Wissenschaft und Kunst, das nach Kapazität ausrechnet an den PHs und es ausrechnet, dass einfach so viele Professoren sind da, deshalb können wir so viele Studenten aufnehmen, ja, die da einfach völlig blind in der Gegend rumlaufen und auch dem Hilferuf von dem Ministerium für Kultus und Sport nicht nachgehen, das auch sagt, wir brauchen mehr Lehrer und der NC ist eigentlich ein Unding.
Anlässlich des Aktionstages gegen diesen Numerus Clausus fand dann um 12.30 Uhr hier in der Aula der Freiburg PH eine Kundgebung statt.
Für uns sah es so aus, dass wir eine Diskussion mit Vertretern der GEW, des VBE, der Grünen, dem Prorektor der PH und einer Vertreterin des ASTA durchgeführt haben, mit Stellungnahmen und Konzepten, wie man jetzt gegen den Numerus Clausus vorgehen will. Ja, es kamen dann einige Fragen von den Studenten. Es wird sich wohl ein Arbeitskreis bilden, der sich mit den rechtlichen Fragen beschäftigt. Und weitere Aktionen werden laufen. Da werden wir uns dann in 2 Wochen erst treffen nach Pfingsten.
Über die weiteren Versuche, den Numerus Clausus zu verhindern, wird auch hier im Radio berichtet worden.
Ihr hört das Tagesinfo vom 16. Mai 1991.
Wir haben eine Abschrift einer Erklärung erhalten bei RDL, die wir hiermit dokumentieren wollen. Also ich lese es jetzt vor, dokumentiere das. Gegen den Bonzen-Nachwuchs. Wir haben am Dienstag, 14.05.91, mehrere Häuser von Burschenschaften mit Farbe gekennzeichnet. Unsere Idee geht dahin, die Rolle dieser nationalistischen, chauvinistischen und elitären Repräsentanten des kapitalistischen Systems ins Bewusstsein vieler Menschen zu rücken. Anhand ihrer Geschichte, die schon 1920, 13 Jahre vor der Machtübernahme, Übergabe an die Nazis, mit den Eisenacher Beschlüssen eine Arisierung ihrer Strukturen propagierte, sowie in ihrer Bekämpfung von Arbeiter und Arbeiterinnen 1848 und gleichzeitiger aktiver Unterstützung des Großbürgertums lässt sich ihre Machtbesessenheit und ihr Interesse am Ausbau der unlegitimen Rechte einer kleinen Minderheit von Herrschenden erkennen. Diese Position versuchen sie nunmehr seit 170 Jahren auszubauen, seit 1945 unter einem demokratischen Deckmantel. Ja, weiter wird in dieser Anschlagserklärung noch ausgeführt, wie viele Menschen der herrschenden Klasse oder der Elite aus Burschenschaften oder Verbindungen kommen, dass die Menschen sich eben in diesen Burschenschaften hochdienen, um danach Herrschaftsfunktionen ausüben zu können. Und die Erklärung schließt, ich zitiere wieder, deshalb ein erstes Signal an die Reaktionäre, sich nicht zu sicher in ihren Palästen zu führen. Passt bloß auf.
Dort, wo die Kinobesucherin, der Kinobesucher bunte Bilder erwartet, Bilder mit Actionszenen, mit fließendem Blut, mit starken Typen und aufgemotzten Frauen, dort kleben seit heute Nacht Boykottaufrufe gegenüber dem Film »Nicht ohne meine Tochter« von Betty Mahmoudi. Konkret, es geht um das Kino in der Sedanstraße hier in Freiburg, dessen Schaufenster heute Nacht endgültig bleibend beklebt wurden. So steht es in der Erklärung einiger weißer Frauen und Lesben, die, Zitat, aus Solidarität zum Boykottaufruf des Filmes »Nicht ohne meine Tochter« die Scheiben des Kurbelkinos in Freiburg endgültig bleibend beklebt haben. Zitat Ende. Beklebt wurden die Scheiben des Kinos mit einem Text, aus dem wir hier auszugsweise zitieren. Die als Sachbuch vermarktete Leidensgeschichte Betty Mahmoudis findet nicht zufällig zurzeit hier reißerischen Absatz. Eine Zeit, in der Kriege gegen arabische Völker geführt werden, Westeuropa sich nach außen abschottet und Flüchtlinge zunehmend staatlicher und alltäglicher Gewalt ausgesetzt sind. In Betty Mahmoudis Buch wird die iranische Kultur für unzivilisiert und damit minderwertig erklärt. Armut wird mit Barbarei gleichgesetzt und als selbstverschuldet festgeschrieben. Die imperialistischen Ausbeutungsverhältnisse werden so verleugnet, der westliche Führungsanspruch und die Ausplünderung der sogenannten Dritten Welt gerechtfertigt. Und etwas weiter unten. Betty Mahmoudi verharmlost die herrschende Männergewalt, denn diese ist kein individuelles und kulturspezifisches Problem, sondern findet überall in der Welt statt. Sexuelle Gewalt gegen Frauen, Lesben und Mädchen, Entführungen, Schläge etc. sind auch in westlichen Ländern alltäglich. Im Westen werden Frauen ausgezogen, im Osten werden sie zugedeckt. In beiden Fällen wird ihre Sexualität von anderen kontrolliert. Ein Zitat aus »Die Grenzen des Geschlechts«. Und weiter, Betty Mahmoudis Darstellung zufolge ist scheinbar jede iranische Frau entweder wehrloses Opfer oder Komplizin ihres gewalttätigen Mannes. Doch die weiße, sogenannte emanzipierte Kinobesucherin, die sich beruhigt zurücklehnt und die Hand ihres Unterdrückers neben sich tätschelt, ist es nicht? Und noch einen Absatz weiter heißt es dann, ihr Versuch, mit rassistischen Denkmustern patriarchale Unterdrückung aufzudecken, schlägt fehl. Rassismus wird also zum geeigneten Mittel gegen Männergewalt erklärt, statt ihn als Mittel weißer Herrschaft aufzudecken, das weiße und schwarze Frauen und Lesben voneinander spaltet. Eine Sichtweise, die die Überlegenheit westlicher Werte propagiert, verhindert die internationale Solidarisierung von Frauen und Lesben. Diejenigen, die für ein befreites Leben aller Frauen und Lesben eintreten, sind aufgefordert, das Buch und den Film zu boykottieren und die Diskussion weiterzutragen.
Ja, nachzutragen wäre noch, dass das mit dem dauerhaft Verkleben wohl nicht geklappt hat, denn anscheinend sind die Glasflächen vor den Kinos schon wieder benutzbar oder durchsichtig.
Im Prozess gegen Susanne Albrecht in Stuttgart-Stammheim waren heute Christian Klar, Brigitte Mohnhaupt, Adelheid Schulz und Sieglinde Hoffmann als Zeuginnen geladen. Der Gerichtssaal war voll und auch jede Menge Presse war anwesend. Die vier sollten zur Aktion Ponto und zum fehlgeschlagenen Angriff auf die Bundesanwaltschaft befragt worden. Dazu machten sie aber keine Aussagen, weshalb sie zu Ordnungsgeldern zwischen 6 und 800 D-Mark verurteilt wurden. Ebenso müssen sie die Kosten für ihre unfreiwillige Vorführung bezahlen. Brigitte und Christian begründeten die Verweigerung ihrer Aussage. Brigitte bezeichnete das, was seit den Verhaftungen in der DDR abläuft, Zitat, als spannenden Film, als Schlachtfest, bei dem zuerst die DDR-Gefangenen selbst geschlachtet worden. Zitat Ende. Als Kronzeugen richten sich ihre Aussagen nicht gegen die RAF, sondern gegen die Gefangenen. Mit jeder Aussage, die Aussagen stehen schon seit letztem Herbst, werden die Bedingungen im Knast verschärft. Brigitte kündigte eine Stellungnahme der Gefangenen an, aber nicht in den Prozessen und nicht ins Mikro der Bundesanwaltschaft. Brigitte wörtlich, jetzt läuft der Film noch ein bisschen und dann kommen wir. Auch Christian gab an, er werde hier in vollständig vom Kronzeugengeschehen korrumpierten Prozessen keine Aussagen machen. Er sagte, die Gefangenen, die unserer Sache verbunden sind, werden danach sprechen, und zwar direkt zur Öffentlichkeit. Der vorsitzende Richter erklärte ihm, dass er selten eine solche Öffentlichkeit vorfinden werde. Christian erwiderte daraufhin, ich werde ihrer korrupten Aufführung nicht legitimere Beine verschaffen. Susanne Albrecht gab anschließend eine Erklärung ab zu den Strukturen der RAF 1977 und dass sie sich nicht wegen der Kronzeugenregelung nach Karlsruhe hat überstellen lassen. Vielmehr wolle sie in der Öffentlichkeit den Mythos RAF erschüttern. Sie wehrte sich gegen den Vorwurf, ihre Aussagen hätten etwas mit den Verschärfungen der Haftbedingungen zu tun. Als sie dann noch auf die Schüsse auf die Bonner US-Botschaft zu sprechen kam und die RAF beschuldigte, die Mahnwache gefährdet zu haben, platzte einigen Zuhörerinnen der Kragen. Ein Grund, weshalb der Beitrag zum Prozess heute so kurz ausfällt. Derjenige, der eigentlich den Bericht machen wollte, wurde nämlich zu 2 Tagen Ordnungshaft verurteilt.
Ihr hört das Tagesinfo vom 16. Mai 1991.
Und es ist auch zusätzlich so, dass wir in der besonderen Lage sind, dass ja unsere Wohnungsnot maßgeblich auf Aussiedler, Asylanten, Flüchtlinge jetzt im weitesten Sinne zurückgeht. Das ist durch Bundeseinflüsse zustande gekommen. Aber die Kommunen müssen diese Last tragen.
Heute wollte die Stadt Freiburg weitere Neuigkeiten zum Thema der frei werdenden Franzosenflächen durchgeben. Stattdessen erwartete die Zuhörer der Pressekonferenz aber erstmal die fast schon übliche Hetze gegen Aussiedler, Asylanten, Flüchtlinge und so weiter, was die Stadt dann immer vorbringt. Akribisch genau wurde da aufgezählt, wie viele Menschen denn auf uns zukommen, wie stark die Flut also immer weiter steige. Da war sogar das Stichwort Tatarenmeldungen fiel auf der erwähnten Pressekonferenz. Nun eröffnet der Rückzug der Franzosen aus Freiburg, also das Freiwerden von vielen Flächen, ja eigentlich Möglichkeiten. Darüber ging es eigentlich hauptsächlich auf der Pressekonferenz und die Stadt freute sich, eine Meldung bekannt geben zu können.
Dann also aktuell ist und was uns auch eine Chance aus einer sehr starken Predulie heraus eröffnet, das ist dieses Verpflegungslager Dorf, immerhin 6 Hektar. Ursprünglich war dieses Gelände für Gewerbe konzipiert, langfristig vielleicht auch weiterhin, aber mittelfristig ist das eigentlich die einzige verfügbare Fläche, wo in diesem starken Druck Asylbewerber, Umsiedler, die auf Freiburg drängen, jetzt in sehr schneller Zeit eben halt Luft geben können. Das
heißt, in dem am Flugplatz liegenden Gelände sollen dann also mehrere hundert Flüchtlinge untergebracht werden können. Die Stadt betont, dadurch, dass halt so viele Menschen dahin können, werden die Mai-Bellinghausen-Halle und die Wenzinger Sporthalle bald wieder geräumt werden können. Die genaueren Pläne hat die Stadt noch nicht erläutert, aber sie hat immerhin bekannt gegeben, dass die Lagergebäude, die die Franzosen dort unterhalten, eingerichtet werden sollen für Asylbewerber und Aussiedler und außerdem Wohncontainer auf dem Gelände aufgestellt werden sollen. Also von menschlicher Unterbringung kann da wohl wieder nicht die Rede sein, wenn sogar wieder mit Wohncontainern geplant wird. Außerdem plant die Stadt eine enorme Konzentration von Menschen da. Es sollen laut Aussagen ungefähr 1000 Menschen im Extremfall dort untergebracht werden können. Es wird also fast ein Ghetto in Freiburg werden.
Abschließend glaube ich, dass wir in Freiburg die Probleme noch einigermaßen gemeistert haben. Mit gewissen Problempunkten. Auch die Romas machen nach wie vor uns große Schwierigkeiten in diesem Bereich. Sie sind in weitaus schwierigerem Maße mehr oder weniger zu integrieren, auch im Zusammenleben, dass sie sich dort organisieren. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir die Probleme weitestgehend meistern können.
Am liebsten hätte natürlich die Stadt mit dem Problem ausländischer Menschen am liebsten nichts zu tun und die einfachste Lösung ist immer noch die, über die sich wieder ein Vertreter der Stadt im Folgenden auslässt.
Und Sie können davon ausgehen, dass die Quote der Abgeschobenen und Zurückgeführten ebenfalls noch sehr gering ist. Es sind im ganzen Land Baden-Württemberg etwa 1500 gewesen, die zurückgeführt worden sind im Jahr 90, das war übrigens die höchste Zahl, von etwa 25.000, die hierher gekommen sind, sind etwa 1500 in ihre Heimatländer zurückgeführt worden. Also keine wesentliche personelle Entlastung.
Ja, da ist also deutlich geworden, was die Stadt am liebsten hätte, nämlich vermehrte Abschiebungen. Bleibt noch kurz nachzutragen, welche Flächen die Franzosen in diesem Jahr schon räumen und was die Stadt damit vorhat. Erstmal hat die Stadt natürlich ihre Unzufriedenheit mit den Forderungen des Bundes an Flächen geäußert und hat sich auch damit unzufrieden geäußert, dass der Bund allerhöchstens 15% des Verkehrswertes nachgeben will in seinen Forderungen. Und dann haben sie halt gesagt, welche Flächen frei werden, und zwar der sogenannte Breisacher Hof, der ursprünglich für Flüchtlinge vorgesehen war. Dort werden jetzt aber Parkplätze gebaut werden und anschließend irgendwann in ferner Zukunft wird wohl das Universitätsklinikum dort Erweiterung vornehmen können. Dann wird das französische Lazarett an der Eschholzstraße geräumt werden. Dort soll die Internationale Umweltakademie untergebracht werden. Außerdem eben das Internationale Sekretariat für Umweltinitiativen, also diese UN-Unterorganisation. Außerdem sind anscheinend auch soziale Einrichtungen im Lazarett vorgesehen, steht hier nur so verschämt. Ja, und dann wird noch eine Schule und ein Wirtschaftsgebäude in der Bölkestraße in der Unterviere frei. Auch dort sieht sich die Stadt im Clinch mit dem Bund, nämlich der hat dort den Bedarf für eine Zollschule angemeldet. Also viele Flächen werden dieses Jahr nicht frei, aber im nächsten Jahr ist mit viel, viel größeren weiteren Flächen zu rechnen. Ja, bevor wir zu unserem diesmaligen Schwerpunkt kommen, nämlich dem, was im Radio in letzter Zeit die Diskussion bestimmt, nämlich der Antisemitismusvorwurf gegen Teile des Radios, kommen wir noch zu einem anderen Radiothema, und zwar dem neuen Landesmediengesetz. Traudel sitzt mir gegenüber und ist Expertin dafür. Kannst du noch mal kurz darstellen, was das neue Landesmediengesetz ist?
Ja, das ist Gott sei Dank noch kein Gesetz, sondern es ist erst ein Gesetzentwurf seitens der CDU-Landesregierung. Und die CDU-Landesregierung plant allerdings, diesen Gesetzentwurf sehr schnell durchzudrücken. Das heißt, das Gesetz soll dann wirklich schon im Oktober, also in knapp einem halben Jahr, noch nicht mal in Kraft treten. Inhalt des Gesetzes ist letztendlich, dass die Konzentration der Meinungsbildung im Hörfunkbereich, im privaten Hörfunkbereich, völlig auf die Spitze getrieben wird. Das heißt, die CDU will mit diesem Gesetz weniger Hörfunkbetreiber in Baden-Württemberg. Es ist in der Diskussion, ob es einen landesweiten Sender geben wird. Das ist noch nicht ganz ausgestanden. Jedenfalls wird es so sein, dass es nicht mehr die verschiedenen unterschiedlichen kleineren Frequenzen gibt hier in Baden-Württemberg, sondern nur noch große Verbreitungsgebiete, wo sehr viele Frequenzen zusammengeschaltet werden. Und das entspricht völlig den Interessen derjenigen, die Kommerz auf Megahertz betreiben, nämlich die möchten natürlich an nationale Werbeeinkommen kommen, und da sagen die kommerziellen Betreiber, brauchen wir in allererster Linie eine großflächige Verbreitung unseres Programms, das heißt möglichst Riesengebiete, und dem ist jetzt die CDU da ganz willfährig nachgekommen.
Gut, was hat es jetzt mit Radio Dreieckland zu tun? Ist jetzt die Zukunft von Radio Dreieckland wirklich gefährdet? Oder in welchem Zeitraum bewegt sich das?
Ja, also die Zukunft, falls dieses Gesetz so durchkommt, ist wirklich gefährdet, denn die Existenz von Radio Dreieckland wird es dann nicht mehr geben. Und zwar ist das Scharfe an dem Gesetz das, dass gesetzlich festgelegt wird, dass die zur Verfügung stehenden Frequenzen zunächst für die großen Verbreitungsgebiete, die geschaffen werden sollen, wie ich eben schon gesagt habe, verwendet werden. Also das ist die erste Version. Wenn es dann noch Frequenzen gibt, die frei sind und die nicht benutzt werden müssen für diese zwei flächendeckenden Landesketten sozusagen, dann sollen die, als zweites steht im Gesetz, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk für seine Bedürfnisse zur Verfügung gestellt werden. Und erst wenn dann noch Frequenzen frei wären, kämen sozusagen Bewerber zum Zuge, die nicht vorhaben, sich auf so ein Riesengebiet auszubreiten. Das heißt, per Gesetz wird zum Beispiel eine Nutzungsplanausschreibung, wo so eine Frequenz wie unsere jetzt drin ist, oder geschweige denn an anderen Orten kleinere Frequenzen, quasi ausgeschlossen durch diese Vorrangregelung. Erstens für die kommerziellen großen Verbreitungsgebiete, zweitens, wenn dann noch welche übrig sind, für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkbetreiber, und nur als dritte, letzte Möglichkeit, die dann de facto eben nicht eintreten wird.
Ja, kann sich Radio Dreieckland nicht irgendwie mit dem Gesetz doch arrangieren? Ist da irgendeine Hoffnung, dass zum Beispiel das Sendegebiet ausgedehnt wird? Spricht da was gegen?
Ja, das sind ganz faktische ökonomische Zusammenhänge. Die CDU würde sagen, da spricht ja nichts dagegen. Ihr könnt euch ja nun auch bewerben. Aber so eine Bewerbung, wenn man sie sich mal hier für den Raum Freiburg vorstellt, da wird es eben zwei große Verbreitungsgebiete geben. Ein riesiges, das geht von Mannheim bis Basel, eventuell dann auch noch zum Empfang bis nach Zürich hin. Und das zweite Verbreitungsgebiet, das sogenannte Lokale, geht immerhin vom Bodensee über den Hochrhein bis über das ganze Schwarzwald hoch Freiburg runter, dann hoch wieder bis Offenburg. Und um diese Gebiete zu bestrahlen, bedarf es vieler verschiedener Sender, weil wir haben so eine Landschaft in Baden-Württemberg mit vielen Tälern und vielen Bergen. Und diese Sender, die stehen auf irgendwelchen verschiedenen Gipfeln. Also wir bräuchten für dieses sogenannte Lokalgebiet vielleicht 3 oder 4 Sender mit einer Kilowattleistung von jeweils vielleicht 5 kW. Und allein die Mietkosten dieser Sender, die sind so hoch, dass sie unsere monatlichen Einnahmen sozusagen voll auffressen würden. Jetzt wird die CDU hergehen und sagen, ach, sie können sich doch bewerben, Radio Dreieckland kann sich bewerben, und wir müssen unsere Bilanzen vorlegen, unseren Monatsabschluss. Und natürlich ist eine Voraussetzung der Bewerbung, dass man wirtschaftlich in der Lage ist, dieses Programm dann auch zu verbreiten, sprich diese Sendeeinrichtungen zu mieten. Und damit wird de facto nicht nur wir, sondern werden auch alle anderen Initiativen, die auf nicht kommerzieller Basis vielleicht sich überlegen, Rundfunk zu betreiben, ausgeschlossen. Vermeintliche Gleichheit vor dem Gesetz, und aber ökonomische Zwänge, die durch diese Art von Ausschreibung da sind. Und insofern, denke ich, wäre die einzige Möglichkeit eigentlich an diesem Gesetz was zu verändern, die einerseits gesellschaftlichen Druck auszuüben, wie es jetzt auch schon ganz gut angelaufen ist. Wir haben jetzt mittlerweile einen Rücklauf von 30, 40 Erklärungen aus ganz Baden-Württemberg von kulturellen Gruppen, die einklagen, wir haben ein Recht auf Meinungs- und Kulturvielfalt im Äther. Wir brauchen eine andere Sendestruktur. Das, was da passiert, das ist eine völlige Angleichung der Meinungsmache durch Konzerne, durch Medienkonzerne und durch Zeitungsverleger. Also A, gesellschaftlicher Druck, sowohl auf die Oppositionsparteien als auch auf die CDU. Und Punkt B, wenn dieser gesellschaftliche Druck natürlich stark ist, werden wir natürlich auch versuchen, gleichzeitig juristische Mittel einzugehen sozusagen, weil offensichtlich dieses Gesetz auch verfassungswidrig ist, zumindest in diesen Punkten, wo es eine Meinungsvielfalt, die existiert und die auch möglich wäre, durch gesetzliche Vorgaben einschränkt, sprich nicht kommerzielle Radios verunmöglicht. Ja, und vielleicht noch ein letztes dazu, Stellungnahmen, die zum Protest gegen diese Pläne der CDU abgegeben werden möchten von Gruppen, die jetzt vielleicht hier zuhören, von Hörer und Hörern, sind immer noch willkommen. Wir geben die Adressen gerne weiter. Ein Anruf bei Radio Dreieckland im Freundeskreisbüro genügt, und da haben wir ja schon Erfahrung, dass durch Druck, durch möglichst viele Leute, die sich eben einmischen, durch möglichst viele Gruppen hier in Freiburg, in der Region, auch darüber hinaus, wir dann doch was bewegen können. So war es jedenfalls in unserer Geschichte.
Ja, eine erfolgversprechende Strategie wäre doch, wenn möglichst viele lokale, nicht kommerzielle Radios gegründet werden. Gibt es da irgendwie ein bisschen Hoffnung? Da tat sich ja nicht so viel in letzter Zeit in Baden-Württemberg.
Ja, also ich sehe das so. Es gibt viele Interessenten und Interessentinnen, besonders aus dem Bereich der soziokulturellen Zentren, zu denen wir ja Kontakt haben in verschiedenen Orten. Kann ich aufzählen, Tübingen, Reutlingen, Stuttgart, Heidelberg, Konstanz und Singen zum Beispiel. Da haben wir zu Leuten Kontakt. Nur war das bisher so, dass die gesetzlichen Möglichkeiten so wenig Hoffnung zulassen, überhaupt sich durchzusetzen, weil man musste ja konkurrieren gegenüber einem kommerziellen mit all seinen Geldmitteln dahinter, dass da im Moment nicht viel Mut war, sich überhaupt drum zu bewerben. Das könnte jetzt im Rahmen von so Forderungen, da muss sich was gesetzlich verändern, da müssen zum Beispiel Frequenzen reserviert werden für nicht kommerzielle Radios, wo nur solche Initiativen eben drauf dürfen, die nicht kommerziell sind, könnte sich da was ändern. Und ein kleiner Anfang ist das, was ich eben gerade schon gesagt habe, sind es die verschiedenen Erklärungen, die eben da im Moment eintreffen. Und wir wollen natürlich versuchen, mit diesen Gruppen in Kontakt zu bleiben, um zu schauen, ob daraus nicht auch konkrete Anträge auf eigene Lizenzen und Frequenzen kommen.
Okay, dann danke ich dir für diese Information.
I wake up in the morning, what do I see? Gunmen standing over me with their guns and their bayonets. Me cry out, people are gonna feel it. Me shout out, we all are reveal it to you. Hey, hey, why? You are, you are. Why? You are, you are. Say, gunman, where you get a gun from? Your gun, man, where you get your gun from? I tell you, gun, man, where you get your gun from? Say, gun, man, where you get your gun from? You never get the gun from a Queen of England. You never get the gun from the Shah of Iran. You never get the gun from a dung of Taiwan. You never get the gun from a dung of Vietnam. Say, who you get it from? Another politician. Say, who you get it from? Another arms dealer, man. We fling gunshot under every youth, man. We fling gunshot under every human. That they did it a go cause bangarang. But watch out that they did it a go cause bangarang. Say every man they want a 4-5 in a day, man. Say every man they want a M1 in a day, man. It was a savior of my life. Really open my eyes that I can see what is over me. It was a savior of my life. Really open my eyes and save me. Oh Lord, from gunman standing over me with their guns and their bayonets. Me cry out, people a go feel it.
Ihr hört das Tagesinfo vom 16. Mai 1991.
You come from Canada or England. You come from
dema, come with the gun, we gon' shoot the brother down. Come with the gun, dema, come with the gun, dema, come with the gun, we gon' shoot the nation down.
Don't matter where you get your gun from. The people is a busy, don't know what to do. Listen to me what I say to you. The people is confused, don't know who to trust. Even if they listen to the headline news, it's gunman standing over me with their guns and their bayonets. Me cry, oh, old people are gonna feel it. Me shout, oh, what we all are revealed to you. Hey, hey, boy, you are, you are.
Say, gunman, where you get your gun from? Your gunman, where you get your gun from? You never get the gun from the Queen of England. You never get the gun from the Shah of Iran. You never get the gun from a dung of Japan. You never get the gun from a dung of Taiwan. Say, who you get it from? Another politician. Say, who you get it from? Another arms dealer, man.
Die gestrige Mitglieder- und Hörerinnenversammlung von Radio Dreieckland war weitgehend geprägt von der derzeit laufenden Antisemitismusdiskussion in der Freiburger Linken. Zur Entwicklung dieser Diskussion. Im Rahmen der Golfkriegsberichterstattung von Radio Dreieckland liefen verschiedene Diskussionen zum Thema Israel-Palästina. Bei diesen Diskussionen war auch ein Haus Spiel beteiligt, dessen mündlichen und schriftlichen Beiträge zu Israel im Nachhinein von allen Beteiligten der Antisemitismusdiskussion als antisemitisch angesehen worden. Vergangenen Samstag wurde dann zwischen 19 und 21 Uhr das Studio von verschiedenen Hörern und Hörerinnen besetzt. In einer Erklärung während der Besetzung warfen sie darüber hinaus auch den an der Diskussion beteiligten Redakteuren und Redakteurinnen vor. Erstens, den Antisemitismus nicht als solchen erkannt und kritisiert zu haben, und zweitens, in ihren eigenen Äußerungen tendenziell die Grenze zum Antisemitismus überschritten zu haben. Der Vorwurf also an Redakteure und Redakteurinnen, tendenziell antisemitisch zu sein. Gestern sollte dann in der Mitglieder- und Hörerinnenversammlung über den Antisemitismus bei Radio Dreieckland diskutiert werden. Am Anfang der Debatte standen folgende Forderungen.
Wir fordern deshalb, erstens, dass innerhalb des Radios und der Hörerinnenschaft diese Erscheinungsform eines tendenziellen Antisemitismus in der Linken diskutiert wird, und zweitens, Maßnahmen innerhalb des Radios ergriffen werden, dass diese Propaganda in Zukunft unterbleibt. Denn eine pluralistische Struktur schützt nicht davor, dass das Ganze für die Teile verantwortlich ist. Wie sehen diese Maßnahmen aus? Wir fordern, dass 5 im Folgenden aufgeführte kategorische Imperative, die aus der besonderen Verantwortung linker Politik in Deutschland nach Auschwitz folgen, ins Statut von den RDL aufgenommen werden. Auf den Verstoß von Personen oder Redaktionen im Sendebetrieb gegen ein oder mehrere dieser Imperative ist von der Redaktionskonferenz mit sofortigem Mikrofonverbot zu reagieren. Die 5 Imperative lauten: Erstens, in RDL dürfen bei der Kritik Israels keine Analogien zum Nazifaschismus gezogen werden. Zum Beispiel, wie der Spiegel gesagt hat, Vorzeugung des Behemoth oder Zionismus gleich Faschismus, Israel sei die Fortsetzung des Nationalsozialismus und so weiter. Verstößt die Linke gegen diesen Imperativ, setzt sie die Opfer, die Juden, mit den Tätern gleich und befördert den antisemitischen Spruch, die sind ja auch nicht besser. Zweitens, bei der Kritik an den rechtlichen, politischen, sozialen und ökonomischen Verhältnissen im Nahen Osten darf Israel nicht hervorgehoben werden, zum Beispiel der zionistische Faktor sei das Hauptproblem der Region und so weiter. Wer gegen diesen Imperativ verstößt, verfährt nach der Methode des Antisemitismus. Dieser kritisierte nicht das Kapital an sich, sondern nur das Jüdische. Analog, wenn jetzt nicht Staat und Herrschaft an sich kritisiert, sondern nur der jüdische Staat und die jüdische Herrschaft. Drittens, der Begriff Antizionismus ist fallen zu lassen. Als linkes Radio steht RDL für ein Projekt der Gegner jedes Nationalismus, des israelischen genauso wie des arabischen und an allererster Stelle des deutschen. Das Herausheben der Gegnerschaft zum jüdischen Nationalismus durch einen eigenen Begriff suggeriert jedoch eine besondere Gefährlichkeit. Mit der Kritik am Nationalismus ist nicht am Fall Israel zu beginnen, sondern hier im Fall Deutschland. Solange Rassismus und Antisemitismus nicht besiegt sind, kann sich eine Linke weder moralisch noch politisch einen Antizionismus leisten. Viertens, bei jeder Kritik an der Politik Israels ist das Existenzrecht Israels in den Grenzen von 1948 als selbstverständlich vorauszusetzen. Das Existenzrecht Israels ist anzuerkennen. Also keine Aussagen wie der Slogan PLO, Israel no und so weiter. Solange nicht gesellschaftliche Verhältnisse hergestellt sind, die strukturell Rassismus und Antisemitismus ausschließen, solange genau, bis diese Garantie besteht, ist die Nichtanerkennung des Existenzrechts Israels antisemitisch. In der Nichtanerkennung drückt sich ein Bewusstsein aus, welches den realen Verhältnissen gegenüber gleichgültig ist, was den Bürgern und Bürgerinnen Israels in einer grundsätzlich rassistischen und antisemitischen Gesellschaft droht, ist diesem Bewusstsein egal. Es ist abstrakt und totalitär und steht für jene Indifferenz gegen das konkrete Leiden, die für Antisemitismus charakteristisch ist. Und fünftens, jede Kritik von Deutschen und in Deutschland an Israel hat Israel als das zu begreifen, was es ist, als einen bürgerlich-kapitalistischen Staat unter besonderen historischen Bedingungen. Israel darf nicht auf eine zionistische Identität reduziert werden, zum Beispiel die zionistische Struktur des Staates Israel, das zionistische Gebilde und so weiter. Kritik hat sich zu beziehen auf einen bürgerlichen und daher imperialistischen Staat. Ihn auf eine einzige Formel zu bringen, ist nicht nur schlicht falsch, weil die notwendigen Widersprüche einer bürgerlichen Gesellschaft verkleistert werden, sondern im Falle Israel ist dies auch die gedankliche Vorwegnahme einer erneuten Judenverfolgung und Vernichtung. Der Verstoß gegen diese Imperative markiert antisemitische Stereotype im linken Denken. Die sind in der Linken ebenso radikal zu bekämpfen und auszugrenzen wie in der Gesellschaft überhaupt. Die Umwälzung der Gesellschaft setzt die Umwälzung der Linken voraus.
Im Laufe der Diskussion wurden diese Forderungen dahingehend verschärft, dass es in erster Linie um ein Mikrofonverbot für die Golfkriegsredaktion gefordert wurde. Die inhaltliche Diskussion selbst wurde kaum geführt. Ein Teilnehmer fasste den Stand der Diskussion so zusammen.
Das Problem ist, es gibt eine politische Differenz auf einer sehr allgemeinen Ebene. Die kreist um den Punkt in der Linken, die Jochen vertreten hat, Antizionismus ist, und das hat Jochen heute auch wiederholt, notwendig nach Auschwitz der Antisemitismus, der sich als Antizionismus fahren müsse. Das ist die herrschende Form. Das hat Jochen heute auch wieder vertreten. Das ist eine inhaltliche Problem. Diese Position teile ich nicht. Ich will auf diesen Punkt nicht eingehen, ich will nur auf diesen Punkt aufmerksam machen. Das zweite Problem ist, ob Linke, wenn sie antizionistische Positionen vertreten, übergehen zu antisemitischen Positionen und wann sie das tun. Das ist das zweite Problem. Und dieses Problem hat Walter vollkommen korrekt vorhin ganz am Anfang gesagt, wo erwidert wurde nur in dem Zitat des israelischen Politikers in der Frage der Integration, dass der Zionismus die Integration der Juden in die westlichen Gesellschaften Deutschlands, Europa, überhaupt Europas und Amerikas behindert werden. Wer sich zu so einer Position affirmativ verhält, indirekt zustimmt, überschreitet meines Erachtens die Grenze zum Antisemitismus, weil in dieser Position, genau wie Walter ausgeführt hat, historische Lügen drin sind. Und wer glaubt, als Antizionist diese Position unter das Volk streuen zu lassen, also in das Volk zu streuen, der geht über, meines Erachtens, über einen bestimmten Rubikon. Eine zweite Position, die auch in dieser Diskussion ist, ist die Frage der Identifizierung der meines Erachtens, und ich halte an dem Begriff fest, zionistischen Strukturen des Staates Israels. Das müsste man jetzt begründen, weshalb zionistisch. Das ist die Frage der Differenz, die angesprochen ist in der These 3, Nationalismus und bestimmte völkische Formen oder rassistische Formen der Nationalstaatsordnung. Wer aber trotzdem festhält an der These als Linker, dass die zionistische Struktur Israels identisch ist oder gleichzusetzen ist mit dem Nazifaschismus, verharmlost erstens den Nazifaschismus und zweitens, das muss meines Erachtens klar sein, überschreitet auch eine Grenze zum Antisemitismus. Also ich finde, das sind zwei jetzt Punkte. Der dritte Punkt ist auch meines Erachtens völlig korrekt genannt. Wer einerseits glaubt, als Linker die zionistische Struktur Israels immer groß zu schreiben, gleichzeitig aber die arabischen Regimes mit ihrer Unterdrückung und Ausbeutung ihrer innerstaatlichen Bevölkerung und auch im Verhältnis nach außen zu machen, überschreitet meines Erachtens auch eine Grenze, die nicht geht als Linker. Er öffnet sich bürgerlichen Nationalismus. Das sind meines Erachtens die drei wesentlichen Kritikpunkte, die unterhalb der ausgestellten Frage, ob Antizionismus gleich Antisemitismus sind, ist, beachtet werden müssen. Und auf die sollte sich meines Erachtens die Diskussion inhaltlich beziehen. Und viertens sage ich dazu, zu der Frage des Antrags überhaupt, ich bin strikt dagegen, dass in Radio Dreieckland Automatismen von Diskussionsverboten, Mikrofonverboten und Ausschlüssen passieren. Das ist meine vierte Position zur Frage des, was für Verkehrsformen in Radio Dreieckland stattfinden sollen.
Ja, so wurde von RDL-Mitarbeiter, Mitarbeiterin, denn auch ein Kompromissvorschlag formuliert, der, ich fasse das mal kurz zusammen, in dieser Debatte drei Punkte enthielt, nämlich zuerst sprach sich RDL gegen Antisemitismus in jeder Form aus. Als zweiten Punkt wurde gesagt, RDL soll es sich zur Aufgabe machen, Antisemitismus auch in der Linken zu bekämpfen und auch in RDL selber zu bekämpfen, beziehungsweise zu kritisieren. Da war dann wieder keine so einheitliche Meinung. Dann wurde beschlossen, in 4 Wochen eine neue Versammlung abzuhalten, nicht nur als Hörer- und Hörerinnenversammlung angekündigt, sondern als Mitgliederversammlung, in der dann, das war nicht ganz klar, aber wahrscheinlich nochmal nach einer weiteren Diskussion des Themas in RDL die 5 Thesen, die 5 Imperative, die der ISF bzw. die ISF-Freunde vorgeschlagen hatten, diese zur Abstimmung zu stellen und in der Zeit bis dahin eben ist Aufgabe aller sei, nochmal sich zum Thema Antisemitismus Gedanken zu machen bzw. das Thema verstärkt bei RDL zu thematisieren. Gegen ein Mikroverbot sprach sich dieser Antrag ebenfalls aus. Allerdings was nicht ganz klar war, also sie haben... Es wurde schon der Beschluss gefasst, allerdings mit Unsicherheit, wie der durchzuführen sei, dass eben die Golfkriegsredaktion eben doch vermehrt von ihren Sendezeiten zu dieser Debatte Antisemitismus, Antizionismus abgeben soll. Und ja, dieser Vorschlag wurde eben angenommen, allerdings wurde die inhaltliche Debatte während der Versammlung abends nicht geführt, sie wurde verschoben. In den nächsten Wochen soll also bei RDL intensiv über die Fragen Antizionismus, Antisemitismus diskutiert werden. Den Radiomitarbeitern und Mitarbeiterinnen ging es bei der Versammlung vor allen Dingen darum, den Schaden zu begrenzen. RDL dürfe nicht öffentlich mies gemacht werden, Mikroverbote seien bei RDL nicht üblich. Auf dieser Ebene wurde diskutiert. Eine Diskussion über Antisemitismus wurde auch von den Radiomacher und Macherinnen nicht gewollt. Der Kompromissvorschlag sollte denn auch für alle annehmbar sein, eben der Vorschlag, den wir eben schon vorgestellt haben. Mit der Gefahr, jetzt alles noch mehr zu verwirren, habe ich noch versucht, 3 Thesen zu diesem Thema zusammenzufassen. Die erste These ist die, wie es auch viele Leute formuliert haben, die in diesem seit ungefähr 1988 schwelenden Streit nicht so drinstecken, dass es sich wohl um einen mehr oder minder Privatstreit handelt, dass sich die Seiten gegenseitig fast schon mit Verachtung gegenüberstehen, dass die übelsten Absichten von beiden Seiten immer unterstellt werden. Was wohl teilweise auch richtig zu sein scheint, nämlich dass wirklich beide Seiten sich das Schlimmste zu wünschen scheinen. Besonders tat sich in dieser Hörerinnenversammlung der BWK hervor. Ich will mal kurz darstellen, wie dieser eine Streit ausgeartet ist.
Und zwar ist Folgendes, das muss ich jetzt denen, die diese Zeitung jetzt in der neuesten Ausgabe noch nicht gelesen haben, den muss ich vorlesen. Die Redaktion dieser Zeitung, Moment!
So, hier, jetzt habe ich aber mal...
Nein, das war
der also jetzt habe ich aber die Schnauze...
Nein, ich bin hier!
Sei mal ruhig!
Du bist jetzt tot, verdammt nochmal, ich bin aufgerufen worden, dann kannst du rankommen! So Leute, ich bin hier! Ihr habt mich persönlich... Ich habe mich das Recht, ich
Also setzen Sie sich aus Schleunig.
Ja, das, was hier sich teilweise schon komisch anhört, war aber eben doch nicht so witzig, auch wenn die Debatte meistens ohne solche extremen Auswüchse geführt wurde. Festzuhalten bleibt aber, dass von beiden Seiten anscheinend die Debatte nicht gewollt wird, und es ist schon die Frage, wie das in RDL jetzt weitergehen soll. Vor allen Dingen wurde es deutlich vom ISF, dass der keine Debatte wollte, denn die Anträge, die von dieser Seite gestellt wurden, waren eben nochmal eine Verschärfung der Papiere, die während der Studiobesetzung vorgelegt worden waren. Ja, während der ISF also seine Position noch verschärfte, schwieg die andere Seite weitgehend. Die Meinung von der Seite, also von der Golfkriegsredaktion hauptsächlich, war, dass die Selbstkritik zu Spiel ausreichend sei. Allerdings wurde von der Seite wenig zum Inhalt gesagt, zum inhaltlichen Vorwurf, Antisemitismus doch durchgelassen zu haben. Die Kritiker der Golfkriegsredaktion behaupteten, der Beweis sei geführt, vermitteln aber nicht den Eindruck, sie würden auch andere Ansätze zur Erklärung des Antisemitismus anerkennen wollen. Damit bin ich jetzt bei der zweiten These, nämlich, dass diese These vor allen Dingen meiner Meinung nach sehr straight vorgetragen wurde. Ich will das nochmal kurz erklären. Die Argumente des ISF beziehen sich vor allen Dingen auf die Frankfurter Schule. Und in einigen Punkten war wirklich keine Debatte möglich. Ich will nochmal versuchen, den Antrag vom ISF in folgender Hinsicht zu kritisieren. Zum Beispiel haben Sie gesagt, Israel darf nur als normaler bürgerlicher Staat bezeichnet werden. Und da ist schon die Frage, inwieweit sich das noch auf Tatsachen bezieht und nicht nur Ideologiekritik ist, denn Israel ist nun mal kein normaler bürgerlicher Staat, sondern Kolonialstaaten gibt es ja kaum noch in der Welt und Israel ist nun mal einer davon. Außerdem ist mir nicht ganz klar, wie der ISF eine antistaatliche Position in dieser Frage bezieht, wenn Sie eben meinen, der Staat Israel sei der Staat, dem zuletzt das staatliche Recht abgesprochen werden darf. Das scheint mir auch nicht ganz logisch. Erschwerend kommt noch beim ISF hinzu, dass eben der Antisemitismusvorwurf nur über Analogien erhoben werden darf oder erhoben werden kann, indem also Äußerungen, die von rechten Antisemiten gemacht werden, so mit linken, angeblich linken Antisemiten verglichen werden, dass eben dadurch ein Antisemitismusvorwurf auch gegen Linke möglich wird. Und ich denke auch, die Gleichung Antisemitismus gleich Antizionismus ist über solche Analogien nicht allein herstellbar. Ich komme noch schnell zur letzten meiner Thesen, und zwar eben, dass die Debatte auf rein ideologischer Ebene geführt wurde. Anmerkungen zu realen Vorgängen in Palästina zum Beispiel wurden gestern Abend unterdrückt. Es ging auch nicht darum, Fakten klarzustellen, sondern der Gegenseite eine Schlappe zu erteilen. Siehe die verschiedenen Anträge, zum Beispiel von Joachim Brun, die Drohungen von Seiten des ISF, die Presse heranzuziehen und so weiter. Ja, ich weiß nicht genau, ob jetzt noch ein Hörer oder Hörerin Anruf da ist zu dem Thema. Ist es so? Ja, können wir den draufnehmen? Ja, solange das noch nicht klar ist. Ja gut, jetzt doch noch ist noch der Wunsch zu einer Äußerung. Augenblick.
Also ich möchte jetzt von der Golfkriegsredaktion doch noch zwei Sätze zu dieser Darstellung sagen. Wenn es also auch hier als scheinbar interner Streit dargestellt wird, habe ich den Eindruck, es ist kein interner Streit, sondern es ist eine bundesweite Auseinandersetzung, bundesweit während des Golfkrieges entwickelt worden von bestimmten Kräften, die ihre kriegsbefürwortende Position versuchen, auf jede Art und Weise durchzudrücken. Die Golfkriegsredaktion hat gestern Abend gesagt, dass sie mit den Methoden und unter den Bedingungen mit dem ISF zusammen zu einer Diskussion nicht bereit ist, hat es ausführlich begründet. Ich finde es etwas traurig, dass diese Begründung hier jetzt in dem Bericht nicht zum Vorschein gekommen ist. Wir haben gesagt, wir sind zu jeder Zeit und zu jeder Gelegenheit bereit, für diejenigen, die ein Interesse haben, sachlich an dieser Auseinandersetzung sich zu beteiligen, mit denen zu reden und unter den Bedingungen, die vorgesetzt worden sind, von Initiative Sozialistisches Forum, von verschiedenen Kräften, die diese Methodik unterstützen, unter den Bedingungen können wir uns gar nicht bereit erklären, eine Auseinandersetzung zu führen, weil die Methode völlig unter alle Sau ist.
Ja, wir hatten eben noch gerade einen Anruf. Wir wollten nochmal bitten, das hat irgendwie nicht geklappt, dass der Anrufer aus Mülheim nochmal anruft. Also er kann schon noch über Sendung kommen.
Davor gab es einen anderen Anruf, und zwar von einem, der an der Besetzung teilgenommen hat. Und der hat gemeint, dass erstens nicht nur der ISF an der Diskussion beteiligt ist, also auf der einen Seite, dass da andere Leute noch beteiligt sind außerhalb vom ISF. Und zweitens, dass die Forderungen nach dem Ausschluss von bestimmten Leuten deshalb kamen, beziehungsweise dass die Verschärfung von den Forderungen deshalb da war, eben weil die Golfkriegsredaktion anscheinend nicht bereit gewesen war, zu diskutieren. Er wollte es noch als Nachtrag zu dem Bericht.
Ja. Ich möchte doch noch vielleicht ganz kurz jetzt nicht auf diesen Anruf eingehen, sondern noch ganz kurz etwas sagen. In der Darstellung ist als ein wesentlicher Punkt BWK, Bund Westdeutscher Kommunisten, eben erwähnt worden. Ich bin gestern Abend auch auf dieser Versammlung gewesen. Ich finde es eine völlig unkorrekte Darstellung, dass hier eine wirklich inhaltlich dramatische Auseinandersetzung festgemacht wird daran, dass jemand eine Position vortragen wollte und von Seiten des ISF diese Auseinandersetzung nicht zugelassen worden ist. Es ging ganz konkret um einen Leserbrief des Vorsitzenden oder eines führenden Mitgliedes der Initiative des Sozialistischen Forums, wo diese Person, eine Verfasserin eines Artikels über die Veranstaltung von Felicia Langer, wirklich zu Sau machen wollte, zu Schnecke machen wollte. Und um diese Auseinandersetzung ging es gestern Abend. Das war der kurze Ausschnitt bei der sogenannten Diskussion, der Schreierei, die es da gegeben hat. Das war der sachliche Hintergrund. Ich weiß nicht, ob es gerechtfertigt ist, den BWK hier so darzustellen, wie das eben im Bericht vorgekommen ist.
Ja, das Problem ist wohl, dass man viel zu leicht auf eine Schlammschlacht kommt bei dem Thema. Das wollten wir heute eigentlich vermeiden. Es kann sein, dass es eben nicht so rübergekommen ist in dem Sinne. Ja, da jetzt anscheinend keine Anrufe mehr sind, wollen wir jetzt doch die Internationalismus-Sendung zu ihrem Recht kommen lassen, machen noch schnell Veranstaltungshinweise und ja, dann kommt Internationalismus-Sendung. Also wenn Leute noch anrufen wollen, hätten sie noch machen können, aber gut. Hier haben wir jetzt Veranstaltungshinweise. Also ich bin nochmal gebeten worden, auf eine Veranstaltung hinzuweisen, die morgen Abend stattfinden wird. Ja, die finde ich jetzt gerade nicht. Und zwar ist es nochmal in der Reihe Antisemitismus, also praktisch auch zu dem Thema, eine Veranstaltung mit Martin Tschoke. Ja, wo findet die jetzt statt? Das sagen wir nachher nochmal durch. Weitere Veranstaltungen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 16. Mai 1991.